könnte auch mal was sagen, so zeugnishaft. Und dann wurden aber 25 daraus und dann habe ich eben nicht gepredigt. Und deswegen werde ich jetzt heute einfach, also meine Predigt von letztem Mal ist auch irgendwie kalt geworden. Die hatte ich überlegt, ob ich die nochmal aufwärme, aber das funktioniert irgendwie nicht. Es ist ja manchmal so, ne, wenn man was zu essen gemacht hat, manche Sachen kann man ganz gut wieder aufwärmen, aber dann gibt's auch so ein paar Sachen, die schmecken einfach nur noch scheiße, wenn man die dann wieder auf den Herd tut. Und deswegen, das wollte ich euch nicht antun und habe dann lieber irgendwie nochmal über was Neuem gebetet. Und würde aber trotzdem ganz gerne weitermachen mit unserer schönen Predigtreihe. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich in Gottes Augen? Also das große Oberthema und meine große Hoffnung damit, also wo ich auch immer für bete, ist, dass uns das entspannt, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat, und dass wir uns so sehen können, wie Gott uns sieht, dass wir immer unabhängiger werden von der Meinung der Menschen um uns herum und dass wir uns richtig freuen können an dem, was Gott an uns sieht und was Gott an uns hat. Denn es ist was total Geniales, mit unserem Gott zu leben. Da ist kein Druck, da ist kein Stress, sondern da ist wirklich eine ganze Menge Auferbauung. Wenn Gottes Geist in unserem Leben ist und Gott uns immer wieder seine Wahrheiten offenbart, dann ist es richtig genial. Irgendwie, das macht Spaß, mit ihm zu leben. Und es ist richtig gut. Und ich hoffe, dass bei uns irgendwie immer mehr so ein Prozess angestoßen wird, dass wir wegkommen von den ganzen blöden Bildern, die wir über uns haben und die andere Leute über uns haben, und dass wir hineinkommen in das, was Gott über uns denkt, und dass wir frei werden, so zu leben, wie Jesus Christus sich das vorstellt, weil das wird definitiv das geilste Leben sein, das man überhaupt haben kann. Und ich habe gerade, als ich hier am Schlagzeug gesessen habe, da noch ein bisschen gebetet und habe das Gefühl, dass ich euch das sagen soll, dass ihr sehr wichtig seid und dass ihr in euch selber hinein investieren sollt. Und vielleicht ist das jetzt mir was besonders für ein paar Leute hier ist, aber sicherlich auch etwas, was für uns alle ist, dass wir Gott wichtig sind und dass wir uns selber auch wichtig sein sollten. Und dass wir in uns positiv hinein investieren sollten, dass wir irgendwie da mehr und mehr irgendwie lernen sollten, wie Gott sich die Dinge vorstellt, und dass wir Gebetszeit in uns investieren sollten, dass wir Zeit hinein investieren sollten, dass wir was lernen, dass wir irgendwie weiterkommen mit Jesus, aber auch mit sonst weiterkommen. Gott, wir sind Gott wichtig und wir sollten uns selber wichtig sein. Und es gibt sicherlich immer wieder Leute, die sich selber nicht wichtig sind, die denken, ich bin sowieso irgendwie der letzte Penner. Und das ist total falsch. Du bist nicht der letzte Penner, sondern du bist jemand, den Jesus Christus liebt, für den Jesus gestorben ist. Und es lohnt sich, in dich hinein zu investieren, weil du etwas richtig, richtig Gutes bist. Und deswegen, hab dich lieb, schätz dich wert und mach etwas aus dir. Eigentlich will ich über fast genau das Gegenteil predigen. Und das war jetzt einfach nur, um da hier mal ein bisschen Grundlage zu schaffen. Ich hatte da wir waren ja letztes paar Wochen, hatten wir eine Hochzeit, und da habe ich dann mit einem der vielen Polen geredet, die da waren. Und wir haben so vorm Klo gestanden und der sagte, boah, das ist eine total geile Idee irgendwie mit dem Buffet. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja, wieso das denn? Gibt es bei euch kein Buffet? Und er sagte, doch, doch, irgendwie. Aber wir fangen schon immer bei der Trauung mit 100er Wodka an. Und dann sind wir irgendwie, wenn das Buffet kommt, immer schon so breit, dass man da irgendwie gar nichts mehr runterkriegt. Und es ist eine total geile Sache, dass man hier erst eine Grundlage legt und dann anfängt zu feiern. Und obwohl ich echt einen großen polnischen Freundeskreis früher hatte, das habe ich noch nie gehört. Aber es ist jetzt genau das Gleiche, ne? Irgendwas Positives hier als Grundlage legen und jetzt kann ich dann entsprechend etwas darauf aufbauen. Römer 12, Abvers 3. Kann ich ein Fitzel mehr Licht haben? Ich sehe meine Bibel nicht. Ah. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Ich möchte über eine ganz einfache praktische Erkenntnis predigen, die ich mal gehabt habe und die ich für mein Leben irgendwie als sehr, sehr positiv und praktisch empfunden habe und die, glaube ich, mir für uns alle irgendwie etwas Wichtiges ist, nämlich, dass ich ein ganz normaler Typ bin. Und nicht nur ich bin ein ganz normaler Typ, sondern du bist ein ganz normaler Mensch. Ihr alle seid ganz normale Leute. Und wir haben ein ganz normales Leben, der eine mehr, der andere weniger. Wir haben ein Leben mit den ganz üblichen Niederlagen und den üblichen Siegen. Wir haben normale Freundeskreise. Wir haben wahrscheinlich relativ normale Freizeitgestaltungen. Wir haben einen Job oder wir haben keinen. Und im Großen und Ganzen passen wir alle sehr gut in das ganz normale gesellschaftliche Raster hinein. Und für mich ist das eine total positive, tröstende Sache zu wissen, dass ich ein ganz normaler Typ bin. Ich habe einen normalen Job, der mir manchmal Spaß macht und manchmal nicht. Ich habe Freunde, die ich manchmal super finde und die mir manchmal total auf den Geist gehen. Ich habe eine Ehe, die richtig gut ist und in die ich manchmal hinein investieren muss. Ich mache ganz normale Sachen nach Feierabend. Manchmal gucke ich mir einen Film an. Alle 4 Jahre gehe ich sogar mal ins Kino und mache so die Sachen, die ziemlich üblich sind. Manchmal habe ich so eine Phase, da spiele ich irgendwie jede Menge Ballerfilme. Auch das kennen sicherlich irgendwie die ein oder Ballerspiele. Auch die ein oder anderen Leute von euch, jedenfalls die einen Computer haben und männlich sind. Also Frauen spielen dann ja eher solitär, wenn Männer irgendwelche anderen Sachen spielen. Ja, um einfach mal ein paar Klischees hier auch aus der Tasche zu holen, ist ja immer gut, welche zu haben. Und ich weiß irgendwie, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und es gab mal so eine Zeit, die ist Gott sei Dank jetzt halbwegs vorbei. Das war irgendwie so in den 90ern und gerade irgendwie so Ende der 90er. Da musste irgendwie alles, was Jesus-mäßig ist, richtig, richtig groß sein. Und jeder hatte irgendwie so riesengroße Prophetien irgendwie für sein Leben. Und alle wollten irgendwie ganz gerne Riesendienste haben. Und wir haben alle irgendwie gerne so Lieder gesungen wie "Ich will den Lauf der Welt verändern" und "History Maker" und "World Shaker" und wie das irgendwie alles hieß. Und haben uns alle irgendwie gegenseitig auf die Schulter geklopft und haben gesagt, hey, Gott hat was Riesengroßes mit dir vor. Und du wirst mal irgendwie der Mensch sein, der die ganze Welt umkrempelt und rockt. Und in der Zeit war ich irgendwie noch sehr in einer charismatischen Bewegung unterwegs. Und das war eine gute Zeit. Also ich bin überhaupt nicht gegen Charismatik oder so. Aber damals war das einfach so, dass man immer so Konferenzen gemacht hat. Und jede Konferenz ist so ein bisschen bombastischer gewesen als die vorhergehende. Und man fing irgendwie damit an, dass man Erweckungskonferenzen für seine Stadt abgehalten wird. Gott erwecke Olpe. Und die nächste Konferenz war dann schon, Gott erwecke das Saarland. Und die nächste Konferenz war dann, Gott erweckt Deutschland. Und irgendwann, Ende der 90er, war ich dann bei Awake Europe. Gott soll Europa erwecken. Und es war ein riesengroßes Ding, genau, es war in Essen, gerade schon gehört, warst du auch da? Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Okay, also, ich habe dich auch nicht gesehen, obwohl ich mit jedem da geredet habe. Also es waren so ungefähr 5000 Leute da und bombastischer Lobpreis und irgendwie die besten amerikanischen Prediger, die einen irgendwie so richtig ermutigten und ermahnten und nach vorne pushten. Und es ging halt irgendwo darum, dass Erweckung jetzt kommen soll. Und ich habe da auch gesessen und dachte, ja, das wäre so geil, irgendwie Erweckung in Europa, irgendwie so der Wind des Geistes bläst irgendwie einmal durch den Kontinent und Millionen von Leuten irgendwie lernen Jesus kennen und die Kranken werden geheilt und die Lahmen gehen und die Blinden sehen und es geht geistig irgendwie richtig nach vorne. Da hat richtig viel von meinem Herz eigentlich drin gesteckt. Das waren auch so Gebete, die ich immer gebetet habe, was mir so wichtig war, wie das passiert. Und ich habe ja sowieso immer sehr gerne Erweckungsgeschichte gelesen und hatte immer so das Bild wie von dieser großen Erweckung in Wales, so im letzten Jahrhundert war das, wo so landstricheweise keine Gerichte mehr aufgemacht haben, weil es keine Straftaten mehr gab. Und wo die Bullen einfach irgendwie dann betend in ihren Bullen, wo wohnen die? Revier, genau. In ihren Revieren geblieben sind, weil sowieso keiner irgendwelche Straftaten begangen hat. Und man dachte, hey, das müsste in Deutschland sein. Und irgendwann so, während dieser Konferenz, war das irgendwie, als ob Gott irgendwie zu mir reden würde. Und ich merkte irgendwie, dass ich sehr unzufrieden damit wurde. Und dass ich auf einmal irgendwie den Glauben daran verloren habe, dass das durch so eine Konferenz passieren könnte. Und tatsächlich ist ja auch nicht Europa erweckt worden, dann dadurch sicherlich viele gute Sachen passiert, sind Leute angesteckt worden, haben sich einige irgendwie für Jesus entschieden, es ist vieles Gutes passiert, aber die Erweckung ist doch irgendwie noch so ein bisschen ausgeblieben. Und ich habe irgendwann draußen gesessen, so vor der Grugerhalle und habe gebetet und hatte so das Gefühl, irgendwie, dass Jesus zu mir kommt und sagt, hey Storch, du bist ein ganz normaler Typ und ich habe dich voll lieb. Und da wollte ich nachher fast einen Flyer drüber schreiben. So sehr hat mich das begeistert. Und ich merkte auf einmal, hey, dass wir als Christen ein großes Team sind von Leuten oder dass wir, wie Paulus das gerne sagt, im Römer 12 und nachher auch noch im Korintherbrief, dass wir ein Leib sind, dass Gott uns etwas gegeben hat, dass Gott jedem von uns etwas gegeben hat, aber dass es nicht irgendwie darauf ankommt, wer von uns der Größte wird, dass es nicht darauf ankommt, dass wir Einzelkämpfer sind, die das Angesicht des Planeten verändern, sondern dass das Wichtige eigentlich das ist, dass wir treu mit dem umgehen, was Jesus uns gegeben hat. Und wir haben oft so total merkwürdige Konzepte, also das merke ich immer wieder, ganz merkwürdige Konzepte davon, was Großes und was Gutes in Gottes Augen. Und eine ganze Weile, ich glaube, das habe ich auch in mancher Predigt gesehen, da habe ich immer gedacht, wie so ein Reinhard Bonke, das ist ein großer Typ, der da vor Millionen Leuten in Afrika predigt und Hammer irgendwie, was da abgeht, und da will ich auch hin. Und ich finde den immer noch gut, ne? Ich gucke mir gerne irgendwie so die Videos an, ne? Und dann so bis an den Horizont irgendwie alles schwarz voll Menschen, also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja in Afrika. Und nachher irgendwie haben da 100.000 Leute die Entscheidungskärtchen ausgefüllt und so, und ich finde das total bombastisch. Aber ich glaube, dass das nicht Größe ist in Gottes Augen. Ich glaube nicht, dass das ist irgendwie, was Gott groß findet. Und wenn Reinhard Bonk irgendwann mal im Himmel ankommt, dann glaube ich nicht irgendwie, dass Gott sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht und ich habe hier noch eine genauere Liste als die, die du über deine Bekehrungen führst. Und das waren in Wirklichkeit 8.736.000. Und deswegen ist das schön, dass du hier bist. Sondern ich glaube irgendwie, dass Gott ihn nach den gleichen Kriterien bewerten wird, wie mich und wie euch und wie jeden anderen. Nämlich er wird sagen, hey Reinhard, ich habe dir eine evangelistische Gabe gegeben und du bist treu damit umgegangen und die Treue finde ich richtig gut. Und ich glaube, dass es das ist, worauf es letzten Endes ankommt. Es kommt gar nicht darauf an, einen großen Dienst zu haben, sondern es kommt darauf an, treu zu sein mit dem, was Jesus uns gegeben hat. Und wir sind ein Team. Wir sind einfach ein Team, wie so eine, ich glaube, beim Fußball ist das, glaube ich, auch so, dass man ein Team hat. Ich habe den Sport ja nie so richtig verstanden. Und ich bin ja eigentlich Schachspieler, ne? Ich habe auch in meinem Schachverein gespielt und ich weiß auch, das ist kein Teamsport, sondern da gewinnt man ganz alleine an seinem Brett. Aber es gibt eben auch so Sportarten, da kommt es darauf an, im Team zu spielen. Und das ist genau das, was wir sind als Christen. Wir sind der Leib Jesu. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Und Gott möchte, dass wir treu sind mit dem, was er uns gegeben hat. Und Paulus schreibt hier, das kann total verschieden sein. Und es gibt sicher Leute, die haben so eine Gabe der Lehre. Ich habe zum Beispiel eine Gabe der Lehre. Und deswegen predige ich hier und fahre irgendwie überall rum und halte Seminare und schreibe Bücher und mache irgendwie alle möglichen Sachen, um diese Gabe auszuüben und etwas zu lehren. Und dann sagt er, gibt es auch noch andere Leute, die haben ganz andere Gaben. Und es gibt welche, die haben die Gabe der Barmherzigkeit. Das ist vielleicht etwas, was man nie großartig sehen wird, aber das sind Leute, denen blutet jedes Mal das Herz, wenn sie jemanden sehen, der krank ist oder wenn sie jemanden sehen, der arm ist oder der an der Straße sitzt und bettelt und die nicht an solchen Leuten vorbeigehen können, ohne mal mit denen geredet zu haben, ohne mit denen gebetet zu haben, ohne denen Brötchen ausgegeben zu haben oder sonst etwas. Und es ist eine total geile Gabe. Ist definitiv eine Gabe, die ich nicht habe, aber ich finde das total cool, wenn ich solche Leute kennenlerne. Ich mag das irgendwie völlig, irgendwie so diese Hingabe an die Menschen, irgendwie diese Liebe, die immer darüber kommt. Und das ist etwas, was Gott macht. Oder Paulus sagt, hey, wenn jemand gibt, das heißt also, dass Gott irgendwie in dessen Verwalterschaft eine Menge Kohle gesteckt hat und er kann mehr geben als seinen Zehnten. Und Paulus sagt, hey, wenn er gibt, irgendwie, dann macht das irgendwie ohne irgendwelche fiesen Hintergedanken. Dann macht das nicht in der Motivation, die Gemeindeleitung zu bestechen und irgendwelchen Einfluss zu erkaufen, sondern dann macht das einfach, auch ohne, dass irgendjemand etwas davon mitbekommen wird. Das ist etwas, was in dieses Team hineingehört und was gut und wichtig ist und was Jesus einfach gibt und was er segnen wird, wenn wir in Treue da drin dranbleiben. Und es gibt so einen Vers in der Bibel, den zitiert Wolfgang immer gerne. Ich glaube, der ist dir ziemlich wichtig. Nämlich, wo der Knecht in den Himmel kommt und Gott ihn begrüßt und sagt, hey, du guter und treuer Knecht. Oder Luther sagt, ei, du guter und frommer Knecht, komm ein in die Freude deines Herrn. Und ich glaube, dass Gott das sicherlich irgendwie zu uns allen sagen wird, aber dass der Unterschied zwischen einem treuen und einem untreuen Knecht nicht ist, dass der Treue einen Riesendienst gehabt hat und irgendwas gemacht hat, was völlig publikumswirksam war, sondern dass der treue Knecht einfach treu mit dem umgegangen ist, was Gott ihm gegeben hat und das, was er hatte, eingesetzt hat, benutzt hat und ordentlich damit umgegangen ist. Und ich weiß manchmal gar nicht, woher dieses komische Denken kommt und warum irgendwie gerne immer alle Leute irgendwie das Gleiche eigentlich machen wollen im Leib Jesu. Und das ist ja immer phasenweise, ne? Eine Weile will dann irgendwie jeder Lobpreisleiter werden und dann wollen alle Apostel werden, habe ich so das Gefühl. Es ist überall in den christlichen Zeitschriften immer Apostel hier, Apostel da und keiner weiß, was es heißt, aber jeder möchte es gerne sein. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Irgendwie Paulus sagt das ja eigentlich ganz deutlich. Und das ist, was es quer durch das Neue Testament geht, dass Gott uns zu verschiedenen Sachen beruft und dass es gut ist, das zu machen, wozu wir berufen sind, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Und es kommt gar nicht mehr darauf an, ob Gott dich als Gemeindeleiter berufen hat oder ob du eine Mutter bist. Und ob du irgendwie dann deine Kinder Jesus-mäßig erziehst oder ob du ein Mann bist, der jeden Tag irgendwie arbeiten geht und treu seine Familie versorgt. Hey, wenn du treu mit dem umgehst, was Gott für dich hat, dann ist das, worauf es wirklich ankommt. Und ich glaube, dass wir das ganz oft irgendwie vergessen oder übersehen, dass wir eben sehr positiv ganz normale Leute sind. Dass Gott gar nicht möchte, dass wir alle die großen Weltveränderer werden, sondern dass Gott nur möchte, dass wir unser Puzzlesteinchen, unser Puzzlestück, das wir haben, hinzufügen und dass dann die Gemeinde in Jesu Kraft die Welt verändert. Dass die Kirche ihren Job macht, aber es sind ja nicht wir, die das machen. Und ich hoffe, dass das euch irgendwie genauso freisetzen kann, wie das mich immer wieder freisetzt, einfach zu wissen, irgendwie, dass ich ein Teil des Ganzen bin und dass ihr ein Teil des Ganzen seid und dass Gott euch dahin gesetzt hat, wo ihr gesetzt seid, dass Gott euch die Gaben gegeben hat, die er euch gegeben hat und dass Gott euch liebt, ganz einfach deshalb, weil ihr seine Kinder seid und nicht, weil ihr irgendetwas Bombastisches macht. Und das ist so eine Sache, die ist in Deutschland, glaube ich, total drin. Vielleicht ist das auch überall in der Welt drin. Ich bin nicht so viel rumgekommen in der Welt, deswegen weiß ich das nicht. Aber es ist irgendwie so etwas, dass wir uns immer gerne über das definieren, was wir machen und dass wir alle unheimlich gut darüber reden können, was wir machen. Das sieht man ganz deutlich, wenn man einen Musiker trifft irgendwie und den fragt, was machst du denn? Irgendwie, da kann dir 1000 Bands aufzählen und sowas und kennt sich mit Gitarren und allem auf und kann dich stundenlang totlabern und darüber erzählen, was er macht. Oder noch schlimmer sind Leute, die in der IT-Branche arbeiten, also sich mit Computern auskennen. Die können Stunden und Tage irgendwie über ihren Job reden und jede Menge uninteressante Details irgendwie dazu sagen. Und wir alle sind voll davon und können allen Leuten sagen, was wir machen. Aber wir drehen uns total wenig um das Wesentliche, nämlich das, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, gerade für uns als Christen sollte das, was wir sind, ganz deutlich das überwiegen, was wir machen. Und wir sind nicht in erster Linie Leute, die an der Technik stehen und wir sind nicht in erster Linie Leute, die predigen oder Leute, die den Hauskreis leiten, sondern wir sind in erster Linie Leute, die Jesus liebt. Und ich glaube, das ist die größte Erkenntnis, die man überhaupt haben kann. Und es ist auch die größte Berufung, die man überhaupt haben kann, ein Kind Gottes zu sein, in Gottes Liebe zu leben und zu wissen, da ist ein allmächtiger Gott, der mich super findet. Das ist echt das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und deswegen, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, und mich fasziniert immer Johannes so sehr, der sein Evangelium geschrieben hat und der jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist in seinem Evangelium, nicht gesagt hat, Johannes hat dieses oder jenes gemacht, sondern der jedes Mal geschrieben hat, der Jünger, den Jesus liebte, war auch dabei. Und das finde ich total faszinierend, weil ich glaube, dass das seine Offenbarung von sich selbst war oder dass es das war, was er von sich selbst am allermeisten und allerbesten wusste. Ich bin jemand, den Jesus liebt. Und er hätte es echt anders sagen können. Also er hat irgendwie ein Evangelium geschrieben und er hat 3 Briefe geschrieben, die in der Bibel veröffentlicht worden sind. Und er war Leiter der 7 Gemeinden in Kleinasien und dann hat er am Ende seines Lebens noch die Offenbarung gekriegt und war ein Riesenprophet und hatte sicherlich einiges gemacht, wo er eine Menge Schulterklopfen für gekriegt hat. Aber als er sich hingesetzt hat, um seine Lebensgeschichte mit Jesus aufzuschreiben, hat er einfach nur geschrieben, ich bin der, den Jesus liebte. Und ich glaube, dass es für uns alle irgendwie das Wichtigste überhaupt ist, dass wir Leute sind, die Jesus liebt. Und es kommt nicht darauf an, was wir sind, es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern es kommt ganz wesentlich auf das an, was wir sind. Und mich selber macht das total davon frei, dass ich weiß, irgendwie, dass ich ein normaler Mensch bin, macht mich davon frei, immer wieder nach etwas zu suchen, womit ich mein Selbstbewusstsein aufbauen kann und immer wieder nach irgendetwas zu streben, wo viele Leute mich sehen und dann bewundern, weil ich weiß irgendwie, dass es nullstens das, worauf es ankommt. Und selbst wenn ich nie wieder predigen würde, selbst wenn ich nie wieder, keine Ahnung, was machen würde, weiß ich doch, das Wichtigste bleibt bestehen, nämlich Jesus liebt mich. Und ich glaube, dass Gott uns echt frei machen möchte, irgendwie von diesem komischen Streben nach höheren, größeren, weiteren, besseren, moderneren, neumodischeren, aktuelleren Diensten und sowas in der Gemeinde. Und dass wir uns einfach wieder darin entspannen können, dass wir so wie wir sind, geliebt sind. Ganz egal, in welchem Job wir gerade sind. Ganz egal, irgendwie, ob wir Kinder großziehen oder ob wir viel in der Gemeinde mitarbeiten oder nicht. Wir sind erst einmal geliebte Kinder Gottes. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt dagegen predige, sich danach auszustrecken, noch mehr in Gaben reinzukommen. Natürlich solltest du das machen. Wenn du jetzt in Sprachen betest, dann bete darum, irgendwie, dass du prophezeien kannst. So heißt es auch im Korintherbrief. Und streck dich irgendwie danach aus, mehr irgendwie von Gott zu haben und mehr in diese Gaben reinzukommen. Aber ich predige irgendwie dagegen, dass wir uns darüber identifizieren. Oder dass wir uns unseren Wert darüber bemessen, was wir tun. Denn unser Wert steht wirklich ein für alle Mal fest. Unser Wert steht deshalb fest, weil Jesus für uns gestorben ist und weil Gott uns liebt. Und das ist letzten Endes das Einzige, was uns jemals in den Himmel bringen wird. Man wird nicht irgendwann nach unserem Tod mal fragen, was hast du gemacht? Und dann, ja gut, du hast genug gemacht, komm in den Himmel. Sondern die Frage wird sein, hast du mit Jesus gelebt? Hast du Jesus angenommen? Warst du hier mit Jesus am Start? Dann ist das auch für die Ewigkeit gültig. Und das ist das, worauf es wirklich ankommt. Das ist das aller Wichtigste. Amen. Ja, die Band